Ja, dann starten wir hinein in den Abend. Und das erste Lied, Max, vielen Dank. Das ist gleich ein Stück weit Programm für das, um was es gehen wird. Was war das erste Lied? Jawohl. Bitte? Jesus, wir sehen auf dich, oder? Wenn wir das Thema uns hineingehen wollen, biblische Seelsorge, dann werden wir sehen, das ist der Kerngedanke. Am Ende geht es darum, auf Jesus zu sehen. Oder? Deswegen fand ich das so schön passend, dieses Lied, weil es wirklich perfekt passt. Ne? Und dieses Thema Seelsorge ist natürlich ein Thema, das ist durchaus auch kontrovers diskutiert, auch unter ernsthaften Christen. Und es ist ganz wichtig, wenn wir uns eine Meinung zu einem Thema bilden wollen, was sollten wir tun? Was machen wir? Wenn wir eine Meinung zu einem Thema haben wollen, wir sind mit so vielen Themen konfrontiert, was tun wir? Wo informiere ich mich? Sehr gut. Also ich informiere mich, aber wo? Google. Ja, ich kann mich bei Google informieren. Jawohl. Der hat ein Problem. Was ist das Problem, wenn ich mich über Google oder noch besser über Dinge wie ChatGPT formuliere? Na, was ist das Problem bei einem Chatbot? Ja, genau. Und man muss auch wissen, wozu ein Chatbot programmiert wurde. Der wurde programmiert, wohlklingend zu reden. Na, ein Chatbot wie ChatGPT beispielsweise erfindet von mir aus ganze Internetreferenzen, die überhaupt nicht stimmen. Hauptsache, die Antwort klingt gut. Also, es hat mit Wahrheit unter Umständen nicht viel zu tun. Na? Google ist vielleicht schon ein bisschen besser, aber auch genau da bin ich wieder an dem Punkt. Na, da gibt es ja Rankings, was zeigt es mir an? Wir werden wahrscheinlich nicht die Seiten 10 und 11 noch durchschauen, wenn wir ein Google-Thema erörtern, na, sondern wir gehen natürlich nur auf die ersten Hits, oder? Was ist am Ende entscheidend, wenn ich mir eine Meinung bilden will zu einem Thema? Ich muss zur Quelle gehen. Und was ist die Quelle? Das ist unsere Quelle, oder? Das sollte nicht nur unsere sein, das sollte die Quelle für alle sein, oder? Das ist die Bibel. Und jetzt könnte man natürlich an den Punkt kommen und sagen, gerade bei so einem Thema wie biblische Seelsorge, naja, wir gehen so ein bisschen, denken mal raus aus unserer Gemeindeblase, und da gibt es so viele Dinge rund um das, wir werden das auch streifen, aber wir können das nicht in einem Detail behandeln, rund um das Thema Psychologie, Psychotherapie, so viele Dinge, die noch weit über das hinausgehen, was die Bibel sagt, und man kommt mal schnell vielleicht an den Punkt, dass man sich denkt, ja, ist denn die Bibel genug? Ich möchte euch bitten, zu Beginn einen Vers aufzuschlagen. 2. Timotheus, Kapitel 3. Und da lesen wir die Verse 16 und 17. Und ich darf gerne mal jemand vorlesen. 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17.
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, jedes gute Werk ausgerüstet.
Sehr gut. Beim Timo stand, damit der Mensch Gottes richtig ist. Hat jemand noch was anderes stehen?
Vollkommen.
Vollkommen. Das heißt, Gott hat uns etwas gegeben, oder? Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Das bedeutet, wenn es also um diesen Mensch Gottes geht, wenn es um mein Leben als Christ geht, wo muss ich alles finden, was ich brauche? Bitte? Im Wort Gottes. Da ist kein Mangel mehr drin, oder? Sonst könnte Paulus ja nicht schreiben, oder? Alle Schrift ist von Gott eingegeben, und dann heißt es, damit der Mensch Gottes teilweise befähigt sei. Nein, da steht vollkommen. Und das, gerade wenn wir über das Thema Seelsorge reden, ist das ein ganz, ganz wichtiger Vers, oder? Da geht es ja um unser Seelenleben, da geht es nicht um irgendetwas. Na, wenn es darum geht, wie man vielleicht ein Haus baut, na, dann gibt es gute Inhalte auch außerhalb der Schrift, wie man ein Haus bauen kann, oder? Die durchaus wertvoll sind zu beachten. Aber wenn es um das geht, was den Menschen ausmacht, oder? Dann muss ich zu dem gehen, der sich den Menschen ausgedacht hat. Na? Rebecca, wenn euer schöner Mercedes eine Panne hat, wo gehst du hin? Zum Metzger. So, kannst du mal gucken, da stimmt was bei der Einspritzpumpe nicht. Da geht man zum Mercedes-Doktor, oder? Zum Mercedes-Händler, oder? Mit meinem Auto gehe ich zum Fachmann, oder? Und wenn es um unser Menschsein geht, um unser Seelenleben geht, dann müssen wir, wenn wir Fragen haben, eben auch zum Fachmann gehen. Das ist ganz entscheidend. Die Seele, das werden wir gleich sehen, das ist etwas, was Gott gegeben und geschaffen hat, oder? Das Leben des Menschen, was dafür notwendig ist, das finde ich in der Schrift. Und die Schrift reicht aus. Und wir werden sehen heute Abend und auch morgen, dass die Schrift wirklich vollkommen ist an diesen Punkten. Und dass ich da finde, was ich wirklich brauche. Nun, wenn wir, und jetzt möchte ich vielleicht noch ein, zwei Vorbemerkungen machen, in dieses Thema jetzt einsteigen, dann wird es viele Dinge geben, die in diesen zwei Einheiten oder mit der Fragerunde morgen drei Einheiten ungesagt bleiben werden am Ende. Dafür ist das Thema zu umfangreich, oder? Das heißt Einführung in die biblische Seelsorge, aber diese Einführung darf uns eine Hilfe sein und jeder kann dann auch natürlich dieses Thema weiter vertiefen. Und ich kann euch einen kleinen Hinweis geben und eine kleine Hilfe, na, wer sich dieses Thema einfach selber auch ein Stück weiter arbeiten will, der nehme seine Bibel und der nehme noch was? Eine Konkordanz. Und dann kann man mal nach dem Begriff Seele suchen in der Konkordanz und dann findet man, ich glaube, es waren über 600 Stellen. Und ich kann euch nur ermutigen, lest die mal durch. Und ihr werdet so viel Wertvolles finden für unser Leben als Menschen, für das, was unsere Seele wirklich braucht und wirklich ausmacht. Und dann schaut euch doch einmal in der Bibel an, wie Gott Seelsorge macht, wie Jesus Christus Seelsorge macht. Ach, der schickt die nicht zum Psychotherapeuten. Der macht ganz andere Dinge. Werden wir noch sehen. Also, wenn wir heute reden über Seelsorge, dann geht es um eine Einführung in dieses Thema. Und ich kann euch nur ermutigen, dieses Thema selbstständig zu vertiefen, indem ihr wirklich die Bibel in die Hand nehmt und euch mal genau diese Dinge anschaut. Euch überlegt, wie geht Gott mit Menschen um? Wie redet Gott mit Menschen? Wie handelt Gott mit Menschen in ihren Nöten, in ihren Tiefen? Wie begegnet ihnen Gott? Was machen Menschen in ihren Tiefen? Und was sagt uns die Bibel ganz besonders zum Thema der Seele und dessen, wie der Mensch funktioniert? Diese zwei Einheiten oder drei mit der Fragerunde, wie gesagt, dürfen eine Hinführung sein in dieses Thema hinein. Darf uns helfen, ein bisschen mehr zu verstehen, auf was es in der Seelsorge ankommt und auf was nicht. Und dabei möchte ich noch eine kleine weitere Vorbemerkung machen. Es geht nicht darum, wir müssen das auch lernen zu unterscheiden, um psychische Krankheiten, oder? Es geht nicht darum, um psychische Krankheiten, bei denen ich ärztliche Behandlung und medizinische Hilfe brauche, die empfehlenswert sind, oder? Natürlich müssen wir aufpassen, und auch das werden wir sehen, ne? Auch psychische Erkrankungen haben manchmal ein großes Spektrum von Ursachen, auch das wird uns in diesen zwei, drei Einheiten begegnen, oder? Wenn ich beispielsweise in die Bibel hineinschaue, dann erlebe ich mehrmals Menschen, die depressiv sind, und zwar aus verschiedenen Gründen. Und da ist unter anderem Auslöser der Depression, wenn wir beispielsweise bei dem David hineinschauen, was ist gewesen? Da war seine Schuld. Da war unbekannte Schuld. Schuld, die er nicht bekannt hat oder hat festgehalten an seiner Sünde. Und das hat zu Depressionen geführt. Da bei Jona war es genauso. Jona wollte lieber sterben, statt den Willen Gottes zu tun. Na, in solchen Momenten ist Seelsorge das, was wirklich hilft. Oder? Ich denke an meinen eigenen Burnout, den ich vor einigen Jahren hatte. Na, und natürlich, so ein Burnout, wo kommt der her? Was ist die Ursache eines Burnouts? Immer.
Man hört nicht auf seinen Körper.
Man hört nicht auf seinen Körper, sehr gut. Na, und wer steckt denn eigentlich da dahinter? Auf wen habe ich letztlich nicht gehört? Wer hat denn meinem Körper Grenzen gegeben? Gott. Oder? Wir schauen in die Bibel, wir erleben dasselbe. Da ist ein Elia, der hat einen Burnout. Und warum? Weil er vor Gott wegläuft, weil er am Ende wegläuft, oder weil er auch ein Stück weit in einem, naja, denkt, er sei besser wie der Rest, oder? Der in einem geistlichen Hochmut gelebt hat, ne? Das führt ihn in einen Burnout. Das Schöne ist, Jesus lässt ihn nicht fallen, ne? Kann man studieren, wie geht Jesus jetzt mit ihm um? Ist übrigens so, das Mittel, das Jesus anwendet, um den Elia zu kurieren, ist heute noch das Mittel, das am besten hilft gegen Erschöpfungsdepressionen. Leichte Kost, Bewegung und viel Ruhe. Und dazu Gottes Wort. Ja, das ist das, was den Elia wieder auf die Beine bringt. Oder? Hatte ich auch, oder? Dann habe ich genau das auch erlebt. Und natürlich war es in diesem Burnout trotzdem eine Hilfe, dass mein Arzt gesagt hat, na Friede, es wäre trotzdem gut, wenn du für eine gewisse Zeit Medikamente nimmst. Einfach, dass dein Denken zur Ruhe kommt. Na, das kann mal eine Hilfe sein, dann auch an so einem Punkt. Aber ich musste was in meinem Leben korrigieren, oder? Also deswegen, bitte, müssen wir hier auch lernen zu unterscheiden. Was wir aber sehen werden auch ist, dass auch nicht alles, was wir heute in unserem Umfeld Krankheit nennen, wirklich Krankheit ist. Na, auch das ist ganz wichtig, das wird uns auch begegnen in diesen zwei Tagen. Na, wir sprechen zum Beispiel bei Sucht von Krankheit. Die Bibel spricht bei Sucht von Krankheit oder von Sünde?
Sünde.
Von Sünde, ganz klar. Sucht ist immer Sünde in der Bibel. Na, ein Grippekranker kommt ja in den Himmel? Ein Grippekranker. Wenn einer Grippe hat, kommt er in den Himmel? Oder mit Corona? Ja, Distanz. Na, bitte bei der Entrückung 2 Meter Abstand. Na? Also kommt ein Grippekranker in den Himmel? Ja, natürlich. Kommt ein Alkoholiker in den Himmel?
Nein,
da ist die Bibel ganz klar. Weil das keine Krankheit ist, weil Sucht etwas mit Sünde zu tun hat. Das ist ganz interessant. Und deswegen merke ich dann auch jetzt schon die Grenze, die uns ohne Jesus Christus auf einmal gesetzt ist, oder? Da kann manche Methode mir schon helfen, frei zu werden vielleicht noch von meiner Sucht. Aber ich merke, da gibt es einen, den brauche ich, weil ich brauche am Ende nicht nur, dass ich das nicht mehr tue, sondern ich brauche Vergebung. Werden wir sehen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, auch in der Seelsorge. Das heißt, bitte, wir wollen unterscheiden, wenn wir heute reden über Seelsorge, zwischen psychischen Krankheiten, die es gibt und bei denen ich wirklich auch ärztliche Behandlung brauche. Bitte bei diesen Krankheiten aber auch nicht außer Acht lassen, dass das Spektrum von Ursachen manchmal viel größer sein kann, und das gilt es auch abzuklären. Manchmal gibt es Unregelmäßigkeiten in unserem Leben, die in Ordnung gebracht werden müssen und die unter Umständen vielleicht sogar Auslöser für diese Krankheit sind. Das macht die Bibel ganz klar. Und da ist dann die Seelsorge eine sehr gute Hilfe. Wie auch immer, selbst wenn einer wirklich beispielsweise unter Endogenen, also unter Depressionen leidet, endogene Depressionen, die haben nichts mit irgendwelcher Sünde in meinem Leben zu tun, die sind einfach genetisch bedingt, die habe ich einfach. Beispielsweise, ich glaube, es war David Brainerd, der schwer unter Depressionen litt. Es war Charles Spurgeon, der schwer unter Depressionen litt. Dann kann ich diese Depressionen auch mit Seelsorge nicht wegbekommen. Und das ist auch nicht das Ziel der Seelsorge, werden wir sehen. Aber Seelsorge ist immer eine Hilfe. Was hat Spurgeon gemacht, wenn er seine depressiven Attacken hatte? Was hat er seine Frau gebeten? Die hat ihm die ganze Nacht aus der Bibel vorgelesen. Einfach nur, damit seine Gedanken gefüttert werden mit dem, was ihm wieder Mut und Hoffnung gibt in diesen dunklen Stunden seines Lebens. Das heißt, Seelsorge ist dann trotzdem hilfreich, oder? Aber sie kann so eine psychische Erkrankung wie zum Beispiel endogene Depressionen nicht wegnehmen, und das ist auch gar nicht Gottes Ziel. Auch das werden wir erleben, oder? Dass Gottes Ziel ja gar nicht immer ist, dass ich körperlich gesund werde. Auch wenn das in manchen Kreisen gerne so verkündet wird, denken wir nur dran an diesen Mann im Markus-Evangelium, der durchs Dach hinuntergelassen wird. Und was sagt Jesus zu ihm? Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das Wichtige, oder? Dass meine Beziehung zu Gott in Ordnung kommt. Nun wollen wir einsteigen. Wichtig vielleicht noch, die größte Menge, davon gehen Fachleute heute aus, die reden von bis zu 90% der seelischen Unregelmäßigkeiten, sind am Ende keine psychischen Erkrankungen, sondern sind eigentlich seelische Unregelmäßigkeiten, die gemeintlich, so hat es Eberhard Platte in seinem Buch geschrieben, behoben werden können, das heißt durch Seelsorge behoben werden können. Ob es 90% sind, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man das messen kann, aber es scheint in der Fachwelt hier doch aus durchaus eine große Menge an dieser Übereinstimmung zu geben. Gut, wir wollen einsteigen nun in das Thema. Und wenn wir in dieses Thema einsteigen, Seelsorge, dann ist natürlich die erste Frage, die uns beschäftigt, die, was hat es denn eigentlich mit der Seele überhaupt auf sich, oder? Das heißt, wenn wir Seelsorge verstehen wollen und verstehen wollen, was beinhaltet Seelsorge und was geht's, was braucht die Seele, dann ist das die erste Frage, die wir uns anschauen wollen, was ist die Seele? Dann wollen wir weitergehen und uns natürlich Gedanken von diesem Punkt ausgehend machen, wie funktioniert die Seele eigentlich, wenn ich das so ausdrücken darf, und dann werden wir einsteigen in die Seelsorge selber. Heute Abend noch werden wir uns das Ziel der Seelsorge anschauen, das untrennbar mit diesen ersten beiden Fragestellungen verknüpft ist, was ist die Seele und wie funktioniert sie? Und mit der Frage, warum brauche ich eigentlich Seelsorge? Und mit der Frage, wo findet die Seele hin? Morgen werden wir dann ganz praktisch noch einsteigen, auch in die Fragestellung vor allem, wie kann Seelsorge denn erfolgen? Und auch da nochmal dann das Thema der Psychologie und Psychotherapie etwas mit streifen. Nun steigen wir ein in diese erste Frage, was ist die Seele? Was ist die Seele? Wir wollen einmal aufschlagen, 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Darf gerne jemand vorlesen? Ja, 1. Thessalonicher 5, 23.
Das heißt aber, der Gott des Friedens heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib unharmlich bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.
Was lernen wir hier über den Menschen? Was lernen wir hier über den Menschen? Was ist der Mensch? Geist, Seele und Leib. Oder der Mensch ist eine Dreiheit, oder? Bestehen aus Geist, Seele und Leib. Wenn wir jetzt einmal in den Anfang der Bibel blicken, in die Genesis, 1. Mose, und dort einmal aufschlagen, Kapitel 2, Vers 7, dann lernen wir gleich noch etwas ganz Interessantes dazu. Das heißt, Paulus spricht hier im Thessalonicher Brief von dieser Dreiheit, Geist, Körper und Seele, die zusammengehören. Und wie dieses Zusammenspiel ausschaut, das erklärt uns 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7, darf auch gerne jemand vorlesen.
Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele.
Das ist interessant. Da stellt Gott eine Gleichung auf. Körper plus
Geist
ist gleich Seele. Und das ist etwas ganz Interessantes, oder? Das heißt, die Bibel macht ja klar, der Mensch hat nicht einfach eine Seele, sondern diese Verbindung aus Körper und Geist macht den Menschen zu einer Seele. Oder? Und er wurde eine lebendige Seele. Das heißt, und da spüre ich schon etwas davon, was Seele in ihrem innersten Wesen ausmacht. Oder was macht Seele also aus? Das ist nicht einfach nur ein Gegenstand, sondern was drückt Seele aus? Was drückt Seele aus?
Leben.
Leben, super Markus. Seele drückt Leben aus. Und jetzt gehen wir durchs Alte Testament und wenn wir einmal dann die Begrifflichkeit, die für Seele verwendet wird, studieren, dann werden wir sehen, es gibt Stellen, da wird das einfach auch mit Leben übersetzt. Oder? Zum Beispiel denken wir an 3. Mose, ich glaube 17 ist es, wo es heißt, die Seele ist im Blut. Oder? Da geht es um das Schlachtopfer. Und da übersetzen manche Übersetzungen völlig richtig, denn das Leben ist im Blut. Na, denn solange das Blut durch den Körper zirkuliert, ist der Mensch am Leben. Das ist übrigens auch der Punkt, warum die Spende von Organen, die ich entnehmen muss, während das Herz schlägt, schlicht und einfach am Ende was ist? Mord. Das ist Mord. Weil da muss ich das, ich kann ein Organ nicht entnehmen, nachdem das Blut aufgehört hat zu zirkulieren. Wenn mein Herz aufhört zu schlagen, zirkuliert mein Blut nicht mehr. Und die Bibel ist da sehr klar in diesem Punkt. Organspende ist Mord. Also es gibt Organe, die kann ich spenden, ohne dass ich einen Menschen dafür das Leben nehmen muss. Na, Nieren habe ich 2 beispielsweise, da kann ich auch eine abgeben, wenn mir danach ist. Na, aber zum Beispiel ein Herz habe ich nur 1 oder eine Lunge habe ich nur 1, oder? Und die kann ich nicht mehr entnehmen, wenn das Blut nicht mehr zirkuliert. Also hat man eine neue Todesdefinition geschaffen. Und das ist medizinisch sehr interessant, wenn man sich damit mal beschäftigt. Was muss man beispielsweise den Menschen geben, damit man ein Organ entnehmen kann? Die sind ja eigentlich tot offiziell. Was kriegen sie trotzdem? Schmerzmittel. Warum? Weil die noch Schmerzen empfinden. Kann ein Toter Schmerzen empfinden? Nein. Man hat eine Hirntoddefinition geschaffen. Man kann aber gar nicht, und so ehrlich müsste man eigentlich sein, gar nicht alle Areale des Gehirns messen. Man kann nur in bestimmten Bereichen des Gehirns keine Ströme mehr messen und sagt, damit ist der Mensch tot. Na, das ist natürlich das ist eine neue Todesdefinition. Die Bibel kennt eine andere. In der Bibel ist das Leben des Menschen und des Lebewesens im Blut. Solange mein Blut zirkuliert, bin ich am Leben. Ne? Ist jetzt eine weitere Diskussion, wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ne? Aber darüber darf man ruhig einmal nachdenken. Was sagt denn die Bibel dazu? Ne? Es ist interessant, dass zum Beispiel im Judentum Organspende, gerade im orthodoxen Judentum, überhaupt kein Thema ist. Wird nicht gemacht. Ne? Weil die Seele des Menschen im Blut ist. Ja? Nun gehen wir weiter. Das heißt, der Markus hat es ja schön gebracht. Und wir würden viele Stellen sehen können, beispielsweise im Psalm 143, Vers 3 oder auch in anderen, wo genau diese Einsmachung geschieht. Seele ist gleich Leben, oder? Wir schauen die Stelle jetzt nicht nach, sonst kriegen wir zu viele Stellen zusammen. Aber Seele drückt Leben aus. Sehr schön wird das auch deutlich, wenn ich einmal in die beiden Begriffe schaue, die im Schwerpunkt im Griechischen und im Hebräischen verwendet werden. Im Griechischen, na, ist es das Wort Psyche, das für Seele verwendet wird. Und was bedeutet denn das Wort Psyche? Wo kommt denn das her? Weiß das jemand? Wo kommt das Wort Psyche her? Psyche kommt von dem griechischen Wort für Atmen oder Blasen. oder? Das heißt, wenn jemand atmet, ne? Was macht man, wenn einer am Boden liegt? Dann kontrolliert man als allererstes den Atem. Und wenn da noch was bläst, dann geht man davon aus, der ist noch lebendig, oder? Es ist kein Zufall, dass das Wort Psyche, Seele bedeutet, Atem. Der Mensch lebt. Ja? Sehr spannend wird es dann auch, wenn ich in das Hebräische hineinschaue. Dort gibt es den Begriff Nefesh für die Seele, oder? Und Nefesh bedeutet so viel wie Gurgel oder Schlund. Und damit hat man im Hebräischen sehr schön genau das zusammengefasst, was Leben eigentlich ausmacht. Was macht nämlich Leben aus? Was habe ich, wenn ich lebendig bin? Was braucht eine Gurgel immer?
Wasser.
Die braucht Wasser. Ne? Meine jetzt auf alle Fälle. Oder? Das ist ganz interessant. Das heißt, die Gurgel, die braucht was, da muss was durch. Oder die hat, was hat die, wenn da nichts durchkommt? Was kriegt die Gurgel? Die kriegt, was kriege ich als Mensch? Luftnot? Was noch? Was kriege ich? Durst, ich kriege Verlangen danach, oder? Na, verstehen wir? Und jetzt merke ich einmal, das ist wunderbar, dass das hebräische Wort für Seele Nefesh bedeutet. Gurgel, Schlund. Das heißt, ein Mensch, ne, das macht mein Leben aus, dass mein Leben was hat? Es hat immer Verlangen. Ein menschliches Leben besteht aus dem Verlangen. Und damit kommen wir schon an einen ganz entscheidenden Punkt, nämlich wie funktioniert jetzt die Seele? Was muss ich dieses Verlangen? Wenn ich Durst habe, was muss ich tun? Ich muss irgendwann trinken, oder? Na, man kann das vielleicht ein Stück weit rauszögern, irgendwann wird man trinken müssen. Wenn die Seele, wenn unser Leben Verlangen hat, dann muss ich dieses Verlangen irgendwann stillen. Und deswegen ist der Mensch immer auf der Suche, er ist auf der Suche, was stillt dieses Verlangen in mir? Das ist Seele, das macht meine Seele aus. Die hat Verlangen, oder? Und wenn wir mal den 42. Psalm aufschlagen beispielsweise, wir dürfen die linke Seite schlägt die Stelle im 42. Psalm auf und die rechte Seite bitte die im 84. Und da kommt das wunderbar auf den Punkt gebracht, wie funktioniert Seele jetzt? Wie funktioniert das mit diesem Verlangen? Darf gerne jemand wieder vorlesen, Psalm 42, die Verse 2 und 3.
Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht?
Jawohl, Dankeschön. Das heißt, was hat die Seele? Was lernen wir hier? Was hat mein Leben? Nefesh. Das hat Verlangen. Und die Frage ist, wo stille ich diesen Durst, den mein Leben hat? Denken wir nochmal an die Frau vom Jakobsbrunnen, oder? Womit hat die ihren Durst gestillt? Mit Männern. Ein Mittel, das man probieren kann, hat das funktioniert? Nein. Na, da denken wir an reiche Leute. Womit versucht mancher Reicher, seinen Durst in seiner Seele zu stillen? Mit seinem Reichtum? Das sind Leute, die wollen es mit ihrer Karriere stillen, oder? Versteht? All das wird diesen Durst meines Lebens nicht stillen. So funktioniert die Seele nicht. Der Psalmist sagt uns, wonach unsere Seele wirklich verlangen hat, oder? Wonach ihr wirklich dürstet. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Danach dürstet eine Seele, danach verlangt das Leben eines Menschen. Und erst da wird Leben wirklich zum Leben. Und jetzt merke ich, wenn ich das einer Seele nicht gebe, was bleibt dann in der Seele zurück? Verlangen. Und was wird die Seele über dem Ganzen? Was hat die jetzt, wenn ich dieses Verlangen nicht stille?
Einen Mangel.
Einen Mangel, oder? Psalm 84 noch gerne. Darf ich noch einmal vorlesen? Haben wir ein paar aufgeschlagen.
Meine Seele verlangte und sehnte sich nach dem Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu.
Wow, super. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Warum nach den Vorhöfen? Warum sehnt sich die Seele des Psalmisten nach den Vorhöfen des Herrn? Und übrigens jede menschliche Seele, auch wenn wir es noch nicht gemerkt haben. Was ist denn im Tempel? Wer ist im Tempel? Der lebendige Gott, oder? Und meine Seele hat ja eigentlich Verlangen nach dem lebendigen Gott. Und das haben wir gerade gesehen im 42. Psalm. Aber jetzt habe ich ein Problem, nämlich welches? Das ist die Sünde. Aber was findet im Vorhof statt? Da findet das Sündopfer statt, das Brandopfer. Verstehen wir? Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn, oder? Da findet meine Seele, was sie sucht. Am Opfer, das Gott gegeben hat für meine Schuld. Und jetzt sind wir am Kreuz von Golgatha angekommen. Seht ihr, das ist so wichtig. Danach sehnt sich eine Seele. Das braucht eine Seele. Eine Seele braucht eine Beziehung zu dem lebendigen Gott und die geht nur über das Opfer von Golgatha, geht nur über Jesus Christus. In Johannes 17, Vers 3, ist sehr schön, da sagt uns der Herr Jesus, was wahres Leben wirklich ausmacht. Oder? Dürfen wir einmal aufschlagen. Und damit fasst das genau das zusammen. Was macht wahres Leben aus? Johannes 17, Vers 3. Darf gerne wieder jemand vorlesen.
Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, in dem du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.
Super. Das heißt, worin besteht also jetzt echtes Leben? Jesus erkennen. Oder und dieses Wort für erkennen, oder? Das bedeutet nicht nur das ist auch das Problem, wenn ich jetzt mal aus der Gedankenwelt des Alten Testamentes heraus ins Neue Testament hineingehe, oder? Was bedeutet erkennen? Da heißt es beispielsweise, und Adam erkannte seine Frau. Und was passiert danach? Da gibt es ein Kind. Ja? Und wir merken auf einmal, erkennen hat im biblischen Kontext oft eine viel, viel tiefere Bedeutung wie in unserem Kontext. Wenn wir über Erkennen reden, Udo, oder? Nein, den Udo erkannt. Das bist doch du, oder?
Wahrscheinlich.
Ne? Verstehen wir? Das ist Erkennen bei uns. Aber Erkennen in der Bibel beinhaltet ganz oft den Gedanken einer Beziehung, oder? Das heißt, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und deinen Sohn erkennen, den du gesandt hast. Darum geht es, dass ich eine Beziehung bekomme zu dem lebendigen Gott durch Jesus Christus. Das macht Leben aus. Danach sehnt sich jede Seele. Und nur das kann das Verlangen meiner Seele stillen. So funktioniert eine Seele. Und jetzt merke ich ganz automatisch, was eine Seele in der Seelsorge wirklich braucht. Was allein kann also nur das Ziel einer Seelsorge sein? Um was geht es logischerweise in der Seelsorge?
Jesus Christus erkennen.
Jawohl, Jesus Christus erkennen und um was noch? Jetzt gehen wir noch eine Stufe tiefer. Was ist oft unser Problem? Jawohl, die Beziehung zu Gott ist unser Problem, oder? Und das geht in den fremdsten Kreisen so, wenn wir mal nur hineindenken. Wir gehen mal in das Alte Testament und schauen uns den Hiob an, oder? Das war ein super frommer Mann. Und dann kommt all dieses Leid in sein Leben, für das dieser Mann nicht einmal etwas konnte, oder? Der konnte da gar nichts dafür. Und jetzt gibt es eine interessante Stelle, als dieses Leid über den Hiob hereinbricht, oder? Da heißt es, und er versündigte sich nicht. Aber da steht noch ein Zusatz. Er versündigte sich nicht, was steht da noch? Mit? Jawohl, mit seinen Lippen. Das heißt, mit seinen Worten hat er sich nicht an Gott versündigt. Aber wo begann jetzt auf einmal ein Problem? Nicht in seinen Worten, sondern in seinem Herzen. Und das bricht sich dann später Bahn, oder? Oder als Gott dem Hiob dann begegnet, in all dieser Not, in all diesen Katastrophen, was tut doch Hiob am Ende sogar? Er tut Buße, oder? Weil er ein falsches Bild von Gott hatte in all dem Ganzen, oder? Und als der Hiob dieses Bild zu Gott wieder gerade gerichtet bekommt, oder? Durch die Seelsorge Gottes selber, oder? Das ist interessant, die Freunde bringen es nicht hin, ne? Der Elihu ist dann der Erste, der dem Hiob auf die richtige Bahn verhilft, aber die ersten drei Freunde, die setzen sich ja 7 Tage zu ihm auf den Boden und schweigen und das war sehr gut und danach reden sie, das war nicht mehr gut, ne? Bitte, wir sollen in der Seelsorge natürlich trotzdem reden, ne? Aber bitte die richtigen Dinge, ne? Die haben Dinge geredet, da wäre es besser gewesen, sie hätten geschwiegen. Aber dann redet Gott. Und der Hiob erkennt, wo sein Problem liegt und tut Buße darüber. Und in dem Moment, was geschieht mit seiner Seele? Die wird frei, die wird heil. Oder? Da geschieht, das ist Seelsorge. Hat sich äußerlich irgendetwas zu dem Zeitpunkt schon verändert beim Hiob? Überhaupt nichts. Aber sein Herz wird, seine Seele wird frei, seine Seele wird heilen, weil seine Beziehung zu Gott in Ordnung kommt. Oder? Seht ihr, und so ist das Ziel der Seelsorge die Herstellung der Beziehung oder die Wiederherstellung, oder? Und damit verbunden das Lösen von allen negativen Bindungen, oder? Das heißt, Seelsorge darf eine Hilfe sein. Na, wir dürfen auch Seelsorge an unserer eigenen Seele betreiben, und das ist wichtig, oder? dass wir unsere eigene Beziehung zu Gott hinterfragen, unser eigenes Leben als Christen hinterfragen, mit dem, was Gottes Wort uns gibt und zeigt, dass unsere Beziehung in die richtigen Bahnen kommt. Ja? Und das ist ein Prozess, hört er jemals auf? Nein, oder? Na, Paulus ringt deswegen darum, Kolosser 1, Vers 28, was war das Ziel, das Paulus hatte in seiner Verkündigung für alle Gemeinden, was war sein Ziel? Kolosser 1, Vers 28, alle Menschen völlig in Christus darzustellen. Oder? Weil da drin echtes Leben liegt, auch wenn sich meine äußeren Umstände vielleicht nicht verändern, kann ich trotzdem Frieden in meiner Seele finden. Oder? Und dafür gibt es so viele biblische Beispiele, die werden wir noch sehen. Ne? Bedeutet, oder? Das Ziel der Seelsorge ist nicht primär unsere körperliche Heilung. Ganz im Gegenteil. Oft gebraucht Gott sogar, ne? Also körperliche Heilung kann Folge der Seelsorge sein, oder? Aber es muss es nicht, oder? Oftmals benutzt Gott ja gerade die Dinge, die uns Not bereiten, um was zu machen in unserem Leben. Ja, und uns zu ihm zu ziehen, was noch? Unser Charakter zu verändern, wohin? In sein Ebenbild, oder? Das ist ganz herrlich. Wenn wir zum Beispiel hineinschauen, na, und jetzt, du hast hier keine Bilder, hier hängen keine, aber da drüben hängen ein paar Bilder. Wenn wir vor einem schönen Bild stehen, das besteht dann für gewöhnlich nur aus hellen Tönen, oder? So ein richtig schönes Gemälde hat nur helle Töne. Nein. Das Leben vom Kontrast, das sind dunkle Töne und helle Töne, verstehen wir? Und das ist das, was Gott macht, oder? Aus den dunklen und den hellen Stunden unseres Lebens macht er etwas Herrliches, etwas Wertvolles. Und das ist Gottes Ziel für unser Leben. Und darum geht es in der Seelsorge, oder? Dass wir hineingestellt werden wieder in diese Beziehung zu Gott, dass wir gelöst werden von den negativen Bindungen, dass wir einen klaren Blick kriegen für das, was wirklich dran ist. Und das erleben wir an so vielen Beispielen in der Bibel. Ein anderes Beispiel, wir nehmen Paulus und Silas im Gefängnis. Warum kommen die ins Gefängnis? In Philippi. Warum? Ja, die hat die Macht von diesen okkulten Bindungen freigemacht. Und darüber freuen die Leute sich so sehr, dass sie den Paulus und den Silas gleich mal festnehmen und auspeitschen lassen. Und das war ja nicht irgendwas, das war nicht irgendwie so ein Kinderspiel, so eine römische Auspeitschung, na, verstehen wir? Mit den, oft waren da noch so Knochensplitter oder Metallstückchen in diese Peitschen mit eingewebt. Na? Das bedeutet, wenn man damit ausgepeitscht wurde, das war etwas wirklich Brutales. Und dann noch, haben die irgendein Verbrechen begangen? Nein. Man hätte sie nicht mal auspeitschen dürfen, sie waren ja römische Staatsbürger. Ohne Verfahren. Denen ist auf der ganzen Linie Unrecht geschehen, oder? Das heißt, menschlich betrachtet waren sie dasselbe, was der Dominik heute war beim Abendessen aufräumen. Wie hat mein Vater dich genannt? Opfer. Ach, ne? Sie waren Opfer einer unglaublichen Ungerechtigkeit. Na? Und jetzt liegen sie im Gefängnis, im dunkelsten Loch, eingesperrt. Und was passiert mit ihnen? Was machen sie? Bis Mitternacht haben sie sich tiefenentspannt, oder? Na, da heißt es, dass sie Gott loben und preisen, aber erst um Mitternacht. Das heißt, bis Mitternacht. Was war bis Mitternacht? Was geschah bis Mitternacht?
Waren sie wütend?
Ja, natürlich waren die wütend, oder? Das steht drin. Um Mitternacht haben sie Gott gelobt und gepriesen, oder? Das heißt, davor haben sie es nicht getan, oder? Das heißt, davor haben die gehadert, davor haben die gerungen. Und es gibt diese Stunden in unser aller Leben, gerade wenn uns Ungerechtigkeiten widerfahren, wenn uns Schlimmes widerfährt, oder? Dann ringen wir und dann sind wir manchmal in dunkle Stunden hineingestellt. Das waren Schmerzen körperlich, das waren Schmerzen innerlich und außenrum war alles dunkel. Und das gibt es in unserem Leben auch, diese Dunkelheit. Aber dann fangen sie an, um die Mitternacht Gott mitten in dieser Dunkelheit zu loben und zu preisen. Das heißt, was begreifen Paulus und Silas plötzlich? Was begreifen sie?
Wenn es am Dunkel ist, ist
Gott da. Gott ist da! Oder die begreifen, all das, was uns geschehen ist, ist auch nicht einfach nur geschehen, weil irgendjemand irgendwie uns Gott macht aus dem Ganzen. Was macht er? Er macht daraus etwas Gutes. Das hat Gott doch versprochen. Und auf einmal sehen sie sich wieder hineingestellt, verstehen wir, in ihre Identität in Christus, in das, was sie in Jesus haben und sind. Und es gibt ihnen einen ganz neuen Blick auf diese Notsituation, in der sie sind. Und sie fangen an, Gott zu loben und zu preisen. Und was passiert? Die anderen zählen Kollegen schon, seid mal still, wir wollen schlafen. Was passiert? Es gibt ein Erdbeben und die Ketten springen und alle sind frei. Seht ihr, Und damit zeigt Gott uns etwas, nämlich in dem Moment, wo ich anfange, mitten in meinen dunklen Stunden, in meinem Leid, in dem Unrecht, das mir geschehen ist, mich nicht mehr nur als Opfer zu sehen, sondern anfange, Gott wieder zu loben und zu preisen, weil ich weiß, Herr Jesus, du machst aus dem Allen etwas Gutes. Auch das, diese Schläge der Römer, hattest du in deiner Hand. Gott hätte es auch verhindern können. Hat er aber nicht. Also musste es ja an Jesus vorbei. Und da fange ich an, Gott wieder zum Preisen. Und auf einmal trete ich in die Freiheit hinein. Bis dahin bin ich ein Gebundener. Oder solange ich diesen Punkt nicht erreiche, bin ich ein Gefangener meiner Not. Verstehen wir? Traumatisiert. Aber in dem Moment, wo ich das wieder tue, trete ich hinaus in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Vielleicht ändert sich äußerlich nichts, der Rücken war immer noch zerschlagen. Und in dem Moment, wo Paulus und Silas anfangen zum Singen, waren die immer noch im Stock gesessen. Die wussten nicht, dass es jetzt ein Erdbeben gibt. Aber sie haben begriffen, was sie in Jesus sind und haben. Und dass Jesus all das, was hier geschieht, in seinen Händen hält. Das ist Seelsorge. Gott hat Seelsorge an den Beinen gemacht. Und da geht es ihrer Seele so wohl, dass sie gar nicht mehr anders können, als Gott zu loben und zu preisen. Seht ihr, das Ziel der Seelsorge ist also diese Wiederherstellung der Beziehung zu Gott, dieses Lösen von allen negativen Bindungen. Und wenn wir in den Psalm 54 beispielsweise schauen und wenn ihr mal eine Konkordanz in die Hand nehmt, dann werdet ihr sehen, die größte Menge der Stellen über die Seele ist in den Psalmen. Na? Und da werden wir so viel reiche Beute machen. Ich kann gar nicht alle Stellen mit euch anschauen an diesen zwei Einheiten, aber ich kann euch nur ermutigen, schaut sie euch an. Und dann erlebe ich das hier. Mitten in der Not schreibt der Psalmist, der Herr ist es, der meine Seele erhält. Und deswegen ist es das Ziel der Seelsorge, diese Beziehung zu Gott ins richtige Licht wieder zu rücken. Dass ich mich ganz an Jesus halte, weil er meine Seele erhält. Das heißt, will ich, dass es meiner Seele wohl ergeht, will ich, dass es meiner Seele gut geht, dann geht das nur bei ihm. Er erhält meine Seele. Das ist das Ziel der Seelsorge. Und da kommt eine zweite Komponente nun hinzu, die wir gerade schon beim Paulus beobachtet haben, die wir auch beim Hiob beispielsweise beobachten. Als der Hiob das alles über Gott erkennt, fordert Gott ihn auf, was zu tun in der Folge. Das sind ja diese drei Freunde immer noch, die so Furchtbares getan haben. Und was soll... Er soll für sie beten. Er war doch was vorher noch? Wie heißt Dominik? Er war Opfer. Aber er soll für sie beten. Weil er den richtigen Blick wiederbekommen hat, oder weil er die geistlichen Wahrheiten hinter seiner Not erkennen durfte, oder? Und lernt er, ich darf Gott in allen Stunden vertrauen und was ich über Gott gedacht habe, hier, das stimmt nicht. Jesus hat mich in seinen Händen und macht's gut mit mir. Und jetzt darf er sogar noch beten für seine Freunde. Tut er hier das? Er sagt, also für die bete ich nicht, ne? Also, er soll ja auch nicht beten, dass das nächste Mal mehr Weisheit haben. Was soll er beten? Das würden wir dann vielleicht beten, sagen, Herr Jesus, bitte schenke ihm das nächste Mal wenigstens die richtigen Worte, ne? Nein, was soll er beten? Dass Gott ihnen gnädig ist. Oder? Das heißt, er soll denen, die ihm Unrecht getan haben, jetzt sogar noch vergeben. Macht er das? Macht er das? Ja, das macht er. Seht ihr, und das ist ganz wichtig. Dieses Ziel der Seelsorge bedeutet, dass die Beziehung zu Gott ins richtige Licht gestellt ist, in Ordnung kommt, oder? Und dass ich dann eben genau das tue, was Jesaja hier beschreibt. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört. Und eure Seele wird leben. Das heißt, dass ich als allererstes Zuflucht nehme in meinen Nöten, mit meinen Nöten oder auch mit der Person, die vielleicht in ihrer Not zu mir kommt, dass wir Zuflucht nehmen zu dem lebendigen Gott und dass wir jetzt was tun? Was sollen wir? Wir sollen auf ihn hören. Wir sollen auf ihn hören. Und wo können wir denn auf ihn hören? Wo können wir auf ihn hören? Durch sein Wort, durch die Schrift. Sehr gut, dass wir genau hier hineinschauen. Hier finde ich das, was die Seele jetzt braucht in ihrer Not, oder? Und jetzt kommt ein ganz springender Punkt. Jeremia 6, Vers 16. So spricht der Herr, tretet auf die Wege und seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der Weg des Guten sei und wandelt darauf. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das heißt, dass ich in meiner Seelsorge jetzt zu Jesus komme, dass ich höre auf ihn und dass ich das, was er mir sagt, jetzt aber auch, was soll ich damit machen? Ich soll es tun. Und da passiert was ganz Eigenartiges, da heißt es, da werde ich was finden. Ruhe für meine Seele. Oder? Genau das erlebe ich dann. Oder? Dass ich zu Jesus komme, dass ich auf ihn höre und dass ich jetzt einfach tue, was er mir sagt. Das ist etwas Herrliches. Wir werden das an anderer Stelle noch vertiefen. Ich gehe weiter, sonst läuft mir die Zeit davon. Seelsorge, warum? Jetzt haben wir so ein bisschen den Anfang gemacht, oder? Wir haben verstanden, was Seele ist. Wir haben gesehen, wie Seele funktioniert und haben damit auch das logische Ziel der Seelsorge gesehen, nämlich, dass ich zu Jesus komme, dass ich auf ihn höre und dass ich das, was er mir sagt, einfach tue. Nun zum Beispiel, Dominik, das Opfer. Du bist das jetzt den ganzen Abend für mich, ne? Aber du darfst mir gar nicht böse sein. Was sagt Gott? Was sollst du tun am Schluss? Sollst du mir? Für mich möchtest du mir vergeben. Ne? Also, wird das herrlich. Was passiert, wenn du mir nicht vergibst? Was passiert, wenn ich jemanden nicht vergeben? Da habe ich Unrecht erfahren. Der Hiob hat Unrecht erfahren. Was passiert, wenn er den Leuten nicht vergeben hätte? Was wäre passiert? Dann bleibt er das Opfer. Und wo bleibt er mit seinen Gedanken und seinem Blick die ganze Zeit hängen? Ja, der wird bitter. Und wo bleibt sein Blick hängen? Bei sich und seiner Vergangenheit. Was mir damals passiert ist, das war so schlimm, das macht mich fertig. Merken wir was? Jesus sagt, blick zurück, ja, aber dann vergib. Und wo du schuldig geworden bist, bitte um Vergebung. Und dann geht der Blick nach vorn. Tu das einfach. Und ich merke, dann merke ich auf einmal, das ist ein Widerspruch zu vielem von dem, was wir in der weltlichen Szene gelernt bekommen. Da kommen wir morgen nochmal ganz tief drauf, wenn wir dann über die Seelsorge und die Knackpunkte der Seelsorge reden, oder? Dass ich mich immer und immer und immer zu drehe um meine Vergangenheit. Das ist ganz interessant. Kennt die Bibel das? Fordert die Bibel uns auf, in die Vergangenheit zu schauen? Tut die Bibel das? Wohin fordert die Bibel uns auf, zu blicken? Ja, der Herr Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der wird die besten Furchen auf dem Acker machen. Der ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Das ist eine dramatische Aussage. Seht ihr, und das passiert, wenn wir die Vergangenheit nicht einfach loslassen. Und das kann ich tun, weil Gott mir alles dafür gegeben hat. Oder? Wo mir Unrecht widerfahren ist, kann ich einfach vergeben. Das kann manchmal ein Prozess sein, den ich einfach immer wieder wiederhole, bis es ganz mich losgelassen hat. Und wo ich Unrecht getan habe, ist es wichtig, dass ich um Vergebung bitte. Kann ich Unrecht tun, auch wenn ich das Opfer war? Natürlich. Ich habe immer Verantwortung für mein Handeln. Es gibt überhaupt nie eine Situation. Der Herr Jesus, 1. Petrus 2, Vers 23, oder? Als er geschmäht und geschlagen wurde, da hat er zurückgeschmäht und zurückgeschlagen, hat zurückgespuckt. Nein, er hat das eben nicht getan. Und wo lebt Jesus denn jetzt? In uns. Und genau das will er jetzt auch durch uns leben, oder? Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber da kommen wir morgen nochmal tiefer drauf. Nun gehen wir hinein. Seelsorge, warum? Nun, wenn wir diese Stellen in der Bibel einmal über die Seele studieren, dann werden wir ganz schnell feststellen, dass es ganz furchtbare Zustände der Seele gibt, oder? Da ist beispielsweise die Rede von Angst, oder? Als die Brüder den Josef verkaufen, da heißt es, haben wir nicht seine Seelenangst gesehen? Wir haben gesehen, da war ein Mann, der war ergriffen von Angst, als die den da aus dem Brunnen ziehen, oder? Man muss sich das mal vorstellen, oder? Die haben ihn in diesen Brunnen geschmissen, in diese Zisterne, und jetzt ziehen sie ihn raus. Und was hat denn der Josef im ersten Moment vielleicht gedacht? Ach, jetzt holen die mich raus und lassen mich frei. War bloß ein blöder Scherz meiner Brüder. Okay? Und dann ziehen die den raus und dann sieht er, das sind die Leute mit der Karawane und da geht das Geld hin und her und dann kommt vielleicht schon einer und dann packen die den und fesseln ihm die Hände. Und auf einmal begreift der Josef, die verkaufen mich als Sklave. Meine eigenen Brüder. Und er hat die angefleht, heißt es an anderer Stelle. Er hat die angefleht. Und da heißt es, und wir haben doch seine Seelenangst gesehen. Eine Seele kann unheimliche Angst haben. Dann ist mein ganzes Leben ergriffen von Angst. Ja? Oder Bestürzung. Eine Seele kann bestürzt sein über all dem, was sie erlebt hat, oder? Sie kann bedrängt sein, das kennen wir auch, oder? Dass die Not um mich herum so wird, dass ich das Gefühl, ich kann nicht mal mehr atmen. Ich kriege keinen Weg mehr, keine Luft mehr. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Eine Seele kann auch vereinsamen. Und das ist schrecklich, oder? Wenn ich in der Not bin und dann noch vereinsame, da ist niemand mehr, der bei mir steht. Das ist schrecklich. Im Psalm 42 heißt es sogar, dass die Seele sich förmlich wie auflösen kann wie Wasser. Das heißt, die ganze Kraft meines Lebens, was passiert? Wenn die Seele das Leben darstellt, aber so eine Seele sich auflöst wie Wasser, das dahingeschüttet wird, was passiert mit Wasser, das sich auf den Boden, wir müssen ja ins Israel des Alten Testamentes gehen, wir haben diesen Nahen Osten, wir haben die Temperaturen sind deutlich höher wie bei uns, ne? Verstehen wir? Und jetzt schütte ich Wasser auf den Boden, passiert ja schon bei uns, was passiert mit dem Wasser? Das fließt weg und versickert. Und jetzt bedeutet Seele ja mein Leben, meine Lebenskraft. Verstehen wir, das ist das, was wir vorhin gesehen haben. Und jetzt sagt der Psalmist, meine Seele ist aufgelöst, wie das Wasser dahin geschüttet. Das heißt, was hat der nicht mehr? Was ist mit seinem Leben passiert, mit seiner Lebenskraft? Ist alles weg. Das ganze Leben fließt auseinander und versickert und zerbricht. Oder an anderer Stelle heißt es, meine Seele ist in den Staub gebeugt. Und jetzt merken wir schon, wie wichtig Seelsorge wird. Ja? Da können wir noch mehr dieser Zustände in der Bibel finden. Da kann das Wasser bis an die Seele kommen, oder? Was meint der Psalmist damit?
Ich sauf ab.
Ich gehe unter. Das ist ein schreckliches Gefühl, das Gefühl zu haben, unterzugehen. Das braucht gar nicht wirklich im Wasser geschehen, oder? Sondern wenn die Dinge um uns herum immer mehr werden und ich das Gefühl habe, ich schaffe das alles nicht mehr. Ich gehe unter. Oder die Seele kann verschmachten. Da ist nichts mehr an Kraft vorhanden, an Energie in meiner Seele. Und dann kann sie verzagen in der Not. Jetzt haben wir schon viele dieser Notzustände gesehen. Und wenn dann die Seele nicht Hilfe bekommt, dann passiert es, dass sie verzagt. Dass sie völlig entmutigt ist. Sie kann sich zermürben vor Verlangen. Wir haben ja vorhin gesehen, Seele hat Verlangen. Aber jetzt finde ich diesen Durst meines Lebens nirgendwo gestillt und ich habe Verlangen, ich strecke mich aus, ich will und ich finde doch nichts und dabei gehe ich kaputt. Sie kann am Staub kleben und sie kann über all dem, was sie erlebt hat, bitter werden. Und denke mir nur an den Herrn Jesus, das hat er selber gesagt, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Das merken wir schon. Na, wenn wir nur mal so ein paar, da gäbe es noch viele andere Stellen, ich habe nur mal ein paar jetzt hier zusammengesammelt, um uns ein Bild zu machen, was in unserer Seele passieren kann, warum dieses Thema Seelsorge so ein wichtiges Thema ist. Und manche dieser Zustände kennen wir vielleicht auch selbst. Was sind jetzt die Folgen für die Seele, wenn sie in solche Nöte hineinkommt, wenn sie in solche Zustände kommt? Na, sie kann verfallen vor Gram. Denken wir nur beispielsweise an den Jakob, oder? Nachdem der Josef von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft worden war und die Brüder dem Vater Jakob erzählt hatten, dass ein wildes Tier den Josef zerrissen hatte, oder? Da ist seine Seele verfallen vor Gram. Diese Traurigkeit hat ihn fertig gemacht. Sie kann satt sein vom Leiden. Na, wenn das Leiden so viel geworden ist, irgendwann kann ich nichts mehr. Kann ich nichts mehr aufnehmen, es geht nicht mehr. Und dann kann es passieren, dass sich in solchen Zuständen eine Seele sogar ekelt vor jeder Speise. Und wenn ein Mensch so ergriffen ist von seinen Nöten, dann kann es auch passieren, dass er nicht mal mehr Schlaf findet vor Kummer, vor Not. Ja? Dass die Seele nicht mehr Schlaf findet vor Kummer. So. Und auch das werden wir morgen nochmal sehen. Das kann sogar ein Zustand eintreten, wo ich mich weigere, wo die Seele sich weigert, getröstet zu werden. Na, jetzt haben wir mal so ein kleines Bild bekommen davon, warum Seelsorge wirklich bitter notwendig ist. Das macht das Leben des Menschen aus. Und ich sehe, es gibt solche Nöte in unserem Leben, dass dieses Seelenleben zugrunde geht, kaputt geht. Aber was gibt jetzt wirklich Hilfe in dieser Not? Wenn wir einmal aufschlagen in den 6. Psalm, ich habe es hier extra mitgebracht, oder? Dann berichtet der David hier im 6. Psalm, und sehr bestürzt ist meine Seele. Und du, Herr, bis wann? Der ist genau in dieser Situation, die wir vorhin hatten, da ist Bestürzung eingetreten über all dieser Not, die er erlebt hat, oder? Und sehr bestürzt ist meine Seele. Und er fragt, und du, Herr, bis wann? Warum fragt er das? Warum fragt er das? Wie lange muss ich das machen? Der kann nicht mehr. Der kann nicht mehr. Und jetzt ist es wunderbar, was passiert? Vers 5. Kehre um, Herr, und befreie meine Seele. Das heißt, wohin wendet sich David in seiner Not? Wohin wendet er sich? an Gott. Oder? Seine ganze, der ist in einer Situation, die seine Seele an den Rand bringt, die sein Leben an den Rand bringt, der kann nicht mehr, hält es nicht mehr aus. Und jetzt bleibt ihm nur noch eins: Kehre um, Herr, befreie meine Seele. Er kommt in und mit seiner Not, flieht er in die Gegenwart Gottes, oder? Er birgt sich förmlich bei Gott. Seht ihr, wenn wir den Josef uns noch mal kurz vor Augen halten: Dieser Mann hat ja furchtbare Not erlebt. Furchtbare Not. Da waren die Brüder, die ihn verkauft haben. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet, wenn die eigenen Brüder einen töten wollen. Und statt einen zu töten, verkaufen sie einen als Sklave nach Ägypten. Und dann war er in Ägypten, und was ist in Ägypten passiert mit ihm? Ha! Weil er Gott treu war, ist er dort zum Obersklaven geworden. Und dann? Bitte? Ja, was ist davor noch passiert? Was ist passiert? Hat der Potiphar, der hat ihn sehr geschätzt, hat ihm immer mehr Dienste anvertraut, aber es hat ihn auch jemand anders geschätzt. Die Frau des Potiphar. Ne? Also, die Frau des Potiphar hat den Josef auch sehr geschätzt, aber der Josef hat die Zuneigung der Frau des Potiphar weniger geschätzt. Und er hat ihr das auch deutlich gesagt, oder? Warum tut er das nicht, was diese Frau von ihm will? Warum? Weil er gottesfürchtig ist. Wie könnte ich solches Unrecht tun und sündigen wider Gott, sagt er. Das ist es. Er will nichts zwischen sich und Gott treten lassen. Und was ist die Konsequenz? Was ist Gottes Ritterschlag für den Josef? Es geht ins Gefängnis. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Was macht das mit diesem Mann? Versucht euch mal in seine Seele. Stellt euch mal vor, ihr wärt das gewesen. Ihr wärt verkauft worden von euren eigenen Geschwistern als Sklave in ein fremdes Land. Damals gab es keine Möglichkeit, nach Hause zu telefonieren, oder? Na? Und E.T. war auch noch nicht gelandet. Kennt ihr gar nicht mehr, oder? Doch, die Olga kennt ihr noch. Na? Also, wunderbar. Also, nach Hause telefonieren. War nicht möglich. Und dann vertraut er sich ganz Gott an, und jetzt bricht diese Welt wieder zusammen. Und er kommt ins Gefängnis. Und jetzt ist er im Gefängnis und erlebt, Gott ist mit ihm, oder? Und er wird im Gefängnis auch zum obersten Gefängnissklaven sozusagen. Und dann kommt diese Situation mit dem Mundschenk und dem Bäcker. Und dann sagt er dem Mundschenk: Gedenk. Wisst ihr eigentlich, warum der Bäcker sterben muss und der Mundschenk leben darf? Das ist eine ganz einfache Sache. Nun, an was erinnert denn Brot und Wein? An das Abendmahl. Und das Brot muss gebrochen werden. Und das Leben ist im Blut. Deswegen lebt der Mundschenk und der Bäcker stirbt. Also nicht deswegen, aber das ist eine geistliche Botschaft, die damit transportiert wird. Wunderbar, passend, perfekt zum Abendmahl. Aber egal. Und jetzt macht der Josef sich Hoffnung, oder? Der sagt dem Mundschenk: Gedenk an mich, wenn du rauskommst, oder? Und es war ja toll, was der Josef vorausgesagt hat. Und als der Mundschenk draußen ist, was tut er? Er vergisst. Und jetzt stell dir vor, du wärst im Gefängnis gewesen an Josefs Stadt, oder? Und jetzt hörst du, nachdem der Mundschenk ist jetzt ein paar Stunden draußen, und dann geht vielleicht die Gefängnistür auf, und was denkst du? Jetzt kommen die und holen mich raus. Und dann gehen die vorbei an dir. Und das geht am nächsten Tag wieder so. Und am übernächsten Tag wieder so. Und immer noch hat man was? Jedes Mal, wenn die Gefängnistür geöffnet wird, hat man Hoffnung. Und jedes Mal wird diese Hoffnung enttäuscht. Und dann wird er vielleicht wieder gebetet haben. Aber es ist nichts passiert. Stell dich mal die Seele dieses Mannes vor. 2 Jahre sitzt er jetzt noch im Gefängnis. Nochmal 2 Jahre. Als er rauskommt, ist er 30 Jahre alt. Und jetzt passiert etwas Sonderbares. Als der Pharao ihn rausholt wegen seinen Träumen, da sagt der Pharao, erzählt dem Josef die Träume. Und was antwortet Josef? Und das ist so wichtig, weil das zeigt, wie dieser Mann diese Not im Gefängnis überstanden hat. Was antwortet er dem Pharao auf die beiden Träume? Er sagt, dass du solches geträumt hast und dass du es zweimal geträumt hast, bedeutet, das wird sicher und bald passieren. Das war Josefs Überzeugung. Und jetzt bitte ich euch zurückzudenken. 13 Jahre vorher hatte der Josef auch 2 Träume. Das heißt, was war Josefs Glaube? Was war Josefs Glaube? Ist ganz einfach. Der Pharao hat zwei Träume und Josef sagt zu ihm, dass du solches geträumt hast und dass du es zweimal geträumt hast. Das bedeutet, dass Gott es sicher tut und dass er es bald tut. Er hatte auch zwei Träume. Was hat Josef also immer noch geglaubt nach 13 Jahren? Gott hat mich nicht, ganz im Gegenteil, nicht nur nicht vergessen. Er wird es ganz sicher tun und er wird es bald tun, nach 13 Jahren. Das war Josefs Glaube. Das heißt, was hat der Josef getan in all den Nöten, in all den Tiefschlägen, in all diesen Auf und Ab seiner Gefühlswelt und seiner Seelenwelt? Was hat der Josef gemacht? Wo hat er seine Zuflucht genommen? Immer in den lebendigen Gott hinein. Und wenn die Zweifel kamen, hat er sich festgehalten. Der hatte nicht mal eine Bibel. Der hatte nur die wenigen Dinge, die vielleicht sein Vater ihm über Gott erzählt hatte. Und er hatte diese zwei Träume und an die hat er geglaubt. Das war Gottes Offenbarung. Da hat er festgehalten. Herr, du wirst das tun. Das ist gewaltig. Und als der Jakob ihn viele Jahre später segnet, na, da ist der Josef 56, oder? Und der Jakob segnet ihn am Sterbebett und sagt, Josef ist ein junger Fruchtbaum, ist auch schön, wenn man mit 56 noch ein junger Fruchtbaum sein kann, dann bin ich noch ein richtig junger, ne? So, also. Na? Und dann sagt er, ein junger Fruchtbaum an der Quelle. Das war's, weil der Josef all diese Nöte überstanden hat. Er hat all die Jahre Zuflucht genommen in die Quelle hinein, in den lebendigen Gott. Das hat er gemacht, oder? Und dann heißt es weiter, dass die Bogenschützen auf ihn gezielt haben, sagt der Jakob. Und was haben für Bogenschützen auf den Josef gezielt? Oder die Brüder. Da war die Frau des Potiphar, da war die Enttäuschung über das Gefängnis, da war das Vergessenwerden im Gefängnis. Da könnten wir so viele Bogenschützen aufzählen. Dann heißt es, aber seine Hände blieben stark durch den Gefängnistherapeuten. Nein, durch wen? Durch die Hände des mächtigen Jakobs. Das ist der lebendige Gott. Na, verstehen wir, das ist wie wenn ein Kind das erste Mal einen Brief schreibt und noch gar keine Buchstaben gelernt hat und dann kommt die Mama und legt ihre Hand auf die Hand des Kindes und schreibt mit dem Kind. Dann bleibt die Hand stark und ist fähig, Dinge zu tun, die es gar nicht hätte tun können. Verstehen wir, die Hand des mächtigen Jakobs hat den Josef gestärkt in all diesen Nöten. Seht ihr, dass das, was David hier beschreibt, und sehr bestürzt ist meine Seele. Das trifft auf den Josef auch zu. Und du, Herr, bist wann? Der hält es nicht mehr aus. Und jetzt macht er das Einzigste, was der Seele wirklich hilft in dieser Not. Herr, befreie meine Seele. Wenn wir einmal in den 142. Psalm hineinschauen, und ich habe den euch mitgebracht, ihr braucht ihn nicht aufschlagen, dann sehen wir nochmal genau das, oder? Da schreibt David, ein Maskil von David, ein Gebet, als er in der Höhle war. Warum war der David in der Höhle? Der war Höhlenforscher, oder? Der ist ja öfters in Höhlen unterwegs gewesen. Genau, also beim Absalom war er nicht in der Höhle. Das ist der dritte Psalm, da kommen wir morgen noch drauf auf den. Na? Saul, oder? Bei der Verfolgung durch den Saul war er ja des Öfteren in Höhlen unterwegs, oder? Das heißt, da geht es um große Not, die er erlebt hat. Und dann schreibt David hier im 142. Psalm, mit meiner Stimme schreie ich zu dem Herrn, mit meiner Stimme flehe ich zu dem Herrn. Ich schütte meine Klage vor ihm aus, meine Bedrängnis tue ich vor ihm kund. Da merke ich mir diese Not, das ist ja Todesgefahr, in der David sich befindet. Das ist etwas, was wirklich an die Substanz einer Seele geht. Und was macht er? Er schüttet das alles aus in seiner Bedrängnis. Er tut seine ganze Bedrängnis kund. Als mein Geist in mir ermattete, das hat er jetzt erlebt, der kann nicht mehr, der hat keine Kraft mehr, der weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll, sein Geist ist ermattet, der hat keinen Lebensmut mehr. Da heißt es, da kanntest du meinen Pfad. Der weiß, Herr Jesus, du weißt um meinen Weg, du bist da. Ich verstehe das alles nicht mehr. Das heißt, in seiner ganzen Not beginnt er einfach ganz auf Gott zu vertrauen. Auf dem Weg, den ich wandelte, haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt. Das haben sie gemacht, oder heimlich, das war gemein. Schau zur Rechten und sieh, ich habe ja niemand, der mich erkennt. Verloren ist mir jede Zuflucht. Niemand fragt nach meiner Seele. Das ist dramatisch. Und der David erlebt diese ganze Einsamkeit in seiner Not, da ist niemand mehr da. Er ist komplett alleine auf sich gestellt. Und so war das, als er das erste Mal in die Höhle Adullam geflohen ist, oder? Da war er ganz allein. Und was sind das für bittere Stunden, wenn ich in meiner Not auch noch ganz allein bin. Niemand fragt mehr nach meiner Seele. Da kann man kaputt gehen. Das ist das, was wir vorhin gesehen haben. Da kann eine Seele kaputt gehen. Und jetzt, das ist so schön, was tut David? Zu dir habe ich geschrien, Herr. Er wendet sich an Gott mit seiner Not. Ich habe gesagt, und er schreit, oder? Und es gibt diese Stunden, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich kenne die aus meinem Leben, wo ich nur noch schreien konnte zu Gott. Wo die Not so groß wird, dass man es nicht mehr aushält, dass man am Boden liegt und zu Gott schreit. Weil es nicht mehr geht. Und das Schöne ist, Gott hört. Ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebendigen. Horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr elend. So ging es ihm. Errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Und jetzt kommt's. Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preise. Das ist es, was David tut. Mit seiner ganzen Not seines Lebens, mit seiner ganzen Angst, mit all dem, was ihn hier bedrängt, mit diesem Ich kann nicht mehr, nimmt er Zuflucht zu dem lebendigen Gott und bittet ihn, dass er handelt. Führe du mich aus dem Gefängnis, meine Seele, führe meine Seele heraus, damit ich deinen Namen preise. Die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Seht ihr? Und das ist wichtig, dass wir genau das lernen. Das ist der Zufluchtpunkt für die Seele in der Not. Und das ist wichtig in der Seelsorge. Wir haben gesehen, wie Seele funktioniert. Wir haben gesehen, was Seele ist, wie sie funktioniert. Und wir haben gesehen, wie schwer Seele Not leiden kann. Und wir haben damit auch gesehen, wo die Hilfe für die Seele in ihrer Not ist, nämlich bei dem lebendigen Gott. Und da könnten wir, wie gesagt, es gibt hunderte von Bibelstellen über die Seele. Und ich kann euch nur ermutigen, schaut euch diese Stellen an. Und ihr werdet so viel Ermutigung finden für die Nöte unseres Lebens, für die Nöte der Menschen, mit denen wir zu tun haben, hier hinzukommen. Einfach zu dem lebendigen Gott. Auf ihn zu hören, wie wir es vorhin gesagt haben oder gelesen haben. Und dann auch zu tun, was er uns zeigt. Na, was erleben wir dann? Zuflucht in und mit der Not zu Gott. Denn er tut was? Psalm 23. Er erquickt unsere Seele. Das ist es, was ich jetzt erleben darf. Na, dieses hebräische Wort für erquicken bedeutet Schub. Schub. Und Schub bedeutet so viel wie wieder zurückbringen. Das heißt, was macht Gott mit meiner Seele? Was macht er? Meine Seele ist ermattet, meine Seele kann nicht mehr, meine Seele ist aufgelöst wie Wasser. Und was macht Gott? Erquickung bedeutet, er bringt meine Seele wieder zurück. Der bringt diese Kraft wieder zurück. Oder im Psalm 66 heißt es sogar, er versetzt sie ins Leben. Das ist es, was Gott jetzt schenkt, oder? Er schenkt meiner Seele Kraft. Er spricht sogar zu ihr, ich bin deine Hilfe. Und das sollten wir uns ganz tief merken. Hier ist die Hilfe für eine Seele, die Not hat. Und nirgendwo sonst. Ich bin deine Hilfe. Er ist es, der unsere Seelen stützt, Psalm 54. Na? Manchmal brauchen wir eine Stütze, damit wir nicht umfallen, damit wir noch stehen können. Er tut das. Er ist es, der unsere Seele errettet, erlöst und bewahrt und der ihr dann auch wieder neue Kraft schenkt. Und im 1. Petrus 2, Vers 25 fasst der Petrus das sehr schön zusammen, indem er Jesus Christus den Hirten und Aufseher unserer Seelen nennt. Das heißt, ein Hirte und Aufseher, was macht er mit unserer Seele? Was macht ein Hirte und ein Aufseher?
Der versorgt die Schafe mit allem, was er braucht.
Der versorgt die Schafe mit allem, was sie brauchen. Und der Aufseher wacht nochmal über ihnen, oder? Verstehen wir? Und jetzt nennt Petrus den Herrn Jesus den Hirten und Aufseher unserer Seele. Das heißt, Jesus Christus ist derjenige, der meine Seele mit allem versorgen will und versorgt, was sie braucht. Alles, was ich tun muss, ist nur einfach zu ihm kommen mit meiner Not. Jetzt kommen wir langsam Richtung Ende für den heutigen Abend. Nun, in der Seelsorge Gottes habe ich diesen letzten Abschnitt für heute Abend überschrieben. Deshalb gilt es jetzt zu tun, was David im Psalm 57 schon schreibt, bei dir birgt sich meine Seele, oder? Hierhin will ich kommen. Oder im Psalm 62, Vers 6, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Weil er ist Hirte und Aufseher unserer Seelen. Bei ihm finde ich, was ich brauche. Und Gott hat ein Hilfsmittel für unsere Seelen. Und das ist ganz wichtig. Wenn wir einmal in den Psalm 19, Vers 8 schauen würden, dann heißt es dort, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das heißt, was ist Gottes Hilfsmittel für die Seele?
Die 10 Gebote.
Jawohl. Nicht nur die 10 Gebote, sondern sein Wort, oder? Sein ganzes Wort. Das Gesetz steht stellvertretend für das Wort Gottes, oder? Wenn wir weiterschauen, dann schreibt der Psalmist im Psalm 94, bei der Menge meiner Kümmernisse in meinem Inneren, oder? Da haben wir wieder so einen Zustand, wo die Seele eine große Not gelitten hat. Bei der Menge meiner Kümmernisse in meinem Inneren erfüllten deine Tröstungen meine Seele mit Wonne. Oder wir schauen in den 119. Psalm, am Staub klebt meine Seele. Das ist eine Seele, die ist komplett am Ende. Belebe mich nach deinem Wort. Ist das nicht etwas Herrliches? Das ist es, was ich erleben werde jetzt, was eine Seele erlebt, wo sie hineingeht. Wir haben das vorhin schon gehört im Jesaja, dass wir hingehen, dass wir hören auf sein Wort und es dann tun. Belebe mich nach deinem Wort. Oder wir denken an den Psalm 119, Vers 28. Vor Traurigkeit zerfließt in Tränen meine Seele. Das gibt diese Stunden, wo meine Seele vor Traurigkeit zerfließt. Und dann betet der Psalmist, richte mich auf nach deinem Wort. Da finde ich wieder Trost. Und bitte, wir dürfen nicht unrealistisch werden. Denkt an den Paulus und den Silas im Gefängnis. Die sitzen bis zur Mitternacht da, bis sie anfangen, Gott zu loben. Und es gibt in unserem Leben dunkle Stunden. Und es geht nicht immer wie den Schalter, den ich umlege und dann ist alles wunderbar. Und das dürfen wir nicht von uns und auch nicht von anderen verlangen. Das ist unrealistisch, oder? Genau das ist Seelsorge an uns und auch an den anderen, dass wir ihnen helfen, wieder genau diesen Blick für Gottes Wahrheiten zu bekommen, oder? Dass sie in ihren Nöten wieder auf das sehen können, was Gott wirklich spricht. Dass ich ihn wieder hinter den Dingen sehen kann und mein Leben in seinen Händen weiß. Der Josef, als er dann seine Brüder vor sich hat. Und man muss sich das mal vorstellen. Da stehen dann die Brüder vor ihm und jetzt hätte er Macht gehabt, was zu tun an den Brüdern. Was hätte er tun können? Ab, die Olga macht hier den bestrafen. Ne? Der hätte die hinrichten lassen können, die bestrafen können, der hätte alles mit ihnen tun können. Die waren in seiner Hand und die Brüder spüren das und die flehen ihn an um Vergebung. Und was sagt der Josef? Jawohl, ihr habt es schlecht gemeint, aber Gott hat es gut gemeint. Und dann geht er sogar noch einen Schritt weiter, als sie später noch mal zu ihm kommen und mit ihm darüber reden, sagt er, nicht ihr habt mich nach Ägypten gesandt, sondern Gott hat mich vor euch hergesandt. Oder könnte man sagen, also lieber Josef, hast du irgendwie einen Knick in der Optik. Na? Also wer hat dich denn nach Ägypten gesandt? Das waren doch deine Brüder, die haben dich verhaftet, gefesselt und verkauft und nach Ägypten gebracht. Nein, der Josef hat begriffen, hinter all diesen Wegführungen, auch den schweren meines Lebens, auch hinter all dem Bösen, was mir widerfahren ist, steckt am Ende Gottes gute Hand. Das ist erstmal paradox für uns, aber das ist so ein wertvolles Wissen. Jede Sekunde meines Lebens darf ich mich als Kind Gottes in Gottes Hand geborgen wissen. Und mir widerfährt nichts, was nicht an meinem Vater im Himmel vorbei muss. Und als der Herr Jesus vor Pontius Pilatus steht und Pilatus sagt, ich hätte Macht, dich freizugeben, sagt Jesus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben. Was weiß Jesus auch in diesem Moment? Er weiß sich geborgen in der Hand seines Vaters. Und als ein Dietrich Bonhoeffer, der schreibt im Winter 1944 nach dem Fund der Zossener Akten und er wusste, er kommt nie mehr raus aus dem Gefängnis. Das war klar, wenn nicht ein Wunder geschieht, ist er ein toter Mann. Und so war es auch. Hitler hat die letzten Verschwörer aus dem Stauffenberg-Attentat, ne, die noch im Gefängnis waren, ja als seine persönlichen Gefangenen betrachtet und hat am Schluss noch einen großen Aufwand betrieben, möglichst viele von ihnen hinrichten zu lassen. Und unter diesem Eindruck und diesem Wissen schreibt Bonhoeffer die Strophen an seine Verlobte und seine Mutter nach Hause, ne, die wir heute in dem Lied von guten Mächten singen. Und er schreibt da in der dritten Strophe und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, das Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. Was schreibt er weiter? Ja. So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Der wusste nicht, die Nazis haben Macht über mich. Mein Leben liegt doch jetzt ganz in Gottes Hand. Und wenn es in den Tod geht, dann ist auch das Gottes Wille für mein Leben. Und dann ist er an die Hinrichtungsstätte gegangen, ne? Und der Polizist, der ihn begleitet hat, hat später zu Protokoll gegeben, er hat noch nie einen Menschen mit so einer Ruhe in den Tod gehen sehen wie Bonhoeffer. Der wusste, es geschieht nichts in meinem Leben, was nicht mein Vater im Himmel für mich ausgesucht hat. Seht ihr? Und so wurde er im Gefängnis noch zum Tröster für die Menschen um ihn herum. Eigentlich einer, der selber doch Not hätte haben müssen. Und der hat auch gerungen, ne? Aber der hat immer wieder von Gott diesen Blick bekommen auf die geistlichen Wahrheiten dahinter. Gott hat Seelsorge an ihm betrieben. Und er konnte Seelsorge an anderen betreiben. Seht ihr, und das dürfen wir auch lernen. Das braucht auch manchmal Zeit, oder? Vor Traurigkeit zerfließt in Tränen meine Seele. Aber dann richte mich auf nach deinem Wort. Das heißt, wer Hilfe für die Seele will, der muss sich seinen Ratgeber gut aussuchen. Das ist entscheidend. Wir haben gesehen, was Seele ist. Wir haben gesehen, wie Seele funktioniert. Wir haben gesehen, was das primäre Ziel der Seelsorge deswegen auch ist. Und damit wird klar, es gibt auch Hilfen, die am Ende keine Hilfen sind, oder? In den Sprüchen heißt es einmal in Sprüche 24, iss Honig, mein Sohn, denn er ist gut und Honigseim ist deinem Gaumen süß. Ebenso betrachte die Weisheit für deine Seele. Was ist denn Weisheit? Wo beginnt Weisheit? Bei der Gottesfurcht. Das heißt, kann Weisheit für meine Seele woher kommen, wo keine Gottesfurcht herrscht? Nein, niemals. Es mögen Methodiken geben, oder die aus Beobachtungen existieren, die funktionieren. Aber Weisheit für meine Seele, was meine Seele wirklich braucht, kann ich nur daher bekommen, wo wirklich Gottesfurcht herrscht. Das macht die Bibel ganz klar. Und dann geht die Bibel sogar noch weiter. In Sprüche 18, Vers 7 heißt es, der Mund des Toren wird ihm zum Untergang und seine Lippen sind der Fallstrick seiner Seele. Und jetzt wird es spannend. Was ist denn ein Tor in der Bibel? Was sprechen die Toren in ihrem Herzen? Es gibt keinen Gott. Psalm 14, Vers 1 und Psalm 53, Vers 2. Der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Das heißt, das sind Toren, das ist ein Tor, ein Narr, der in seinem Herzen spricht, es gibt keinen Gott. Na und die zweite Narrheit, der zweite Tor in der Bibel, den lernen wir kennen beispielsweise in Matthäus 7, oder? Da steht im Griechischen Mords, das heißt wirklich dumm für diese Person. Na? Der dumme Mann, wer ist denn der dumme Mann? Mords. Der sein Haus auf Sand baut. Und dann vergleicht Jesus den mit wem? Wie einen, der das Wort Gottes hört, aber nicht tut. Das ist dumm, das ist Torheit. Und jetzt kommen wir natürlich schon an einen Punkt. Wenn wir einen kurzen Ausflug in die Welt der Psychologie und Psychotherapie machen, dann erleben wir etwas Interessantes. Was ist Psychologie? Was ist Psychologie? Psyche war die Seele. Ne? Und die Logie, Logos, na, das ist die Wissenschaft, soll das eigentlich sein, von der Seele. Oder? Die beschäftigt sich also damit, wie eine Seele funktioniert. Und wie tut das die Psychologie, indem sie beobachtet. Das können wir auch. Deswegen ist vieles, was in der Psychologie erkannt wird, nicht unbedingt immer alles falsch. Na, das merken wir. Wir müssen aber die Erkenntnisse der Psychologie filtern durch das Wort Gottes. Und wenn wir da hineinschauen, dann merken wir, naja, da steht ja auch schon beschrieben, wie der Mensch und die Seele funktioniert. Gell? Und wir erleben in unserem Leben ja auch manche Dinge, wir beobachten die Menschen um uns herum und fangen an, so ein bisschen unsere eigene Psychologie zu machen, oder? Und beobachten, wie ein Mensch denkt, wie ein Mensch tickt, wie ein Mensch funktioniert. Oder? Das ist Psychologie. Das große Problem der Psychologie ist, dass in der Psychologie oft ein starker Reduktionalismus stattgefunden hat. Das heißt, ich habe eine Sache beobachtet und habe gesagt, alles ist so. Na, denken wir an Freud, oder? Der hat dann alles auf die Triebe des Menschen reduziert. Triebe gibt es und Menschen sind manchmal triebgesteuert. Aber nicht alles hängt damit zusammen, nicht alles hängt mit meiner Kindheit zusammen und so weiter. Also wir merken, da könnte man viele Felder der Psychologie aufziehen und merkt, naja, das war das große Problem. Man hat dann eine Erkenntnis gehabt, hat alles auf diese Erkenntnis reduziert und gemeint, jetzt habe ich den Schlüssel, es funktioniert nicht. Ja? Heute, gerade in den letzten 30, 40 Jahren, ist die Psychologie zu einem großen Selbstbedienungsladen geworden. Es gibt nicht mehr die eine Theorie, es gibt viele verschiedene Theorien, ich kann mir ein bisschen aussuchen, was ich will und stelle das so ein bisschen zusammen. Also, die Psychologie als Wissenschaft, der kann ich auch von der Bibel her, die kann ich nicht in Abrede stellen, das ist okay, das kann man tun. Na, ich muss es am Ende aber filtern durch das Wort Gottes und dann merke ich, wie funktioniert der Mensch. Und die Psychologie kann deshalb manchmal auch ein wertvolles Ergänzungsmittel sein, wenn es darum geht, eine Sache zu beurteilen, eine Diagnose zu treffen. Aber ich brauche sie nicht unbedingt. Na, ich habe Gottes Wort und da finde ich letztlich alles, was ich schon brauche. Ja? Aber sie kann, na, das muss nicht unbedingt, man muss halt schauen, passt es mit Gottes Wort überein. Ein anderes Problem bekommen wir in der Psychotherapie. Um was geht es denn jetzt in der Therapie? Die Psychologie ist die Wissenschaft von der Seele. Und die Psychotherapie? Die will das lösen. Jetzt geht es um die Therapie. Oder? Jetzt geht es darum, wie kann ich jetzt der Seele eines Menschen helfen, oder? Das heißt, ich habe Erkenntnisse gewonnen, jetzt will ich der Seele eines Menschen helfen und jetzt kommen wir an einen Knackpunkt, warum die Methoden der Psychotherapie mit der Bibel nicht vereinbar sind. Und das ist eine ganz einfache Logik. Was haben wir gerade eben gelernt? Bei wem findet die Seele, was sie braucht? Bei dem lebendigen Gott. So funktioniert die Seele nun mal. Wen lehnt denn die Psychotherapie in den meisten Fällen komplett ab? Den lebendigen Gott, oder? Die Methoden der Psychotherapie sind zutiefst anthropozentrisch. Was heißt es? Jawohl, da stellen den Menschen in den Mittelpunkt, oder? Da geht es um den Menschen. Und Seelsorge ist nicht anthropozentrisch, sondern sie ist theozentrisch oder christozentrisch. Das heißt, da steht Christus im Mittelpunkt. Und jetzt merke ich, die zwei Dinge, die streiten widereinander, oder? Deswegen kann ich die Methoden der Psychotherapie nicht vereinen mit der Seelsorge der Bibel. Das funktioniert nicht. Ich kann wohl aus der Psychologie heraus, gerade was die Diagnostik anbetrifft, ja, da kann mir das manche Hilfestellung geben. Oder? Das haben wir gerade auch gesehen, das macht einen Sinn, das ist eine Logik dahinter. Aber die Therapie, die abgeleitet wird, aus einer Methodik, die davon lebt, den lebendigen Gott abzulehnen, das Thema von Schuld und Sünde aus der Welt zu schaffen, indem ich es einfach leugne und ich bin nur noch Dominik, was? Opfer. Na, ein bisschen überspitzt. Das funktioniert nicht. Und dann wird der Mensch am Ende in seiner Seele auch nicht heilen. Der wird nicht frei in seiner Seele. Und deswegen haben auch die Methoden der Psychotherapie, auch in der Seelsorge, keine Berechtigung. Na, therapeutische Seelsorge ist, das ist wie eine halbe Brücke. Was ist eine halbe Brücke? Ein ganzer Blödsinn. Also kann ich euch nur empfehlen, lasst die Finger davon weg, denn die Bibel zeigt uns an massenhaft Beispielen, wie der Seele wirklich geholfen werden kann. Und wir haben vorhin gesehen, die Bibel hat ja alles, oder? Was der Mensch braucht, um vollkommen zu sein. Das haben wir gesehen. Also da kann ich euch nur ermutigen, wo suche ich mir meine Ratgeber? Na, wahre Hilfe findet die Bibel am Ende bei Gott und in seinem Wort. Damit würde ich für heute schließen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und wir gehen dann morgen hinein in den zweiten Teil und schauen uns an, wie funktioniert denn Seelsorge? Wie mache ich das? Na, und was sind die Knackpunkte der Seelsorge? Und da gibt es manchen Knackpunkt, den werden wir feststellen, hoppla, das ist auch ein Thema in meinem Leben. Na bitte, wenn wir das machen, geht es nicht nur darum, dass wir das mitnehmen, sondern auch, dass wir das auch für uns selber und auch an uns selber anwenden. Und da ist manches Hilfreiche und Wertvolle dabei. Ich würde gerne noch schließen und mit uns beten. Herr Jesus, jetzt danke ich dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort, das du uns gegeben hast. Und ich danke dir, dass das beschreibt, wer wir sind und wie wir sind. Und dass es uns vor allem zeigt, Herr Jesus, wie es unserer Seele wohlgehen kann. Wohlergehen, auch wenn äußerlich die Umstände nicht gut sind. Herr Jesus, danke, dass wir dich haben dürfen und dein kostbares und herrliches Wort. Und er gibt auch Gnade, dass wir das immer mehr schätzen und lieben lernen und da hineintauchen und uns freuen an den Schätzen, die du uns schenkst durch dein herrliches Wort. Und danke, dass über allem, Herr Jesus, wir leben dürfen aus deiner Gnade und Vergebung. Herr Jesus, durch die du alles ja, hinweggenommen hast, was uns vom Vater trennt. Und durch die das Verlangen unserer Seele gestillt werden kann. Danke, Herr Jesus, dass wir dich haben dürfen. Amen. Amen.